Sekunde, die zweite. Ein Mann sieht rot. Auch wenn Sie diesen Film nie gesehen haben, Sie kennen ihn. Der Titel und der Name des Helden, es ist Charles Bronson, geben erschöpfend Auskunft. Bronson übt Rache für das, was man seiner Frau und Tochter zugefügt hat. Sie wurden überfallen und vergewaltigt, seine Frau stirbt an den Folgen. Beinhart und kompromisslos, wie das Publikum es zu schätzen scheint, vollzieht der Ehemann Selbstjustiz. Der Film aus dem Jahr 1974 war überaus erfolgreich. Winter in Maine, der Roman des irischen Schriftstellers Gerard Donovan, ist es ebenfalls. Mit viel Getöse auf den deutschen Markt geworfen, unterstützt von kollegialen Lobhudeleien, ein kleines Meisterwerk, schreibt Colin McCann, als Motto noch eine Lebensweisheit von Marc Aurel vorangestellt, sodass man rufen möchte, hätten Sie das Ganze nicht eine Nummer kleiner? Ein Buch also, flankiert von den inzwischen üblichen verkaufsfördernden Maßnahmen, die die Leser noch vor dem Lesen auf eine klug gebaute, komplexe Erzählung voller Raffinesse einstimmen sollen. Und dann das. Wieder sieht ein Mann rot. Sonst nichts. Nicht in New York, sondern in Maine. Nicht im Großstadtdschungel, sondern in den tief verschneiten Wäldern im nordöstlichen Zipfel der USA. Nicht, weil seine Frau gestorben ist, sondern sein Hund. Ich glaube, ich habe den Schuss gehört, lautet der erste Satz des Romans. Und wenige Seiten später haben der Held Mr. Winston und die Leser Gewissheit, Hobbs wurde erschossen. Er wurde gemeuchelt von Jägern. Bevor Sie bei dem Namen Hobbs aufhorchen, der Name habe keine weitere Bedeutung, behauptet der Erzähler. Und warum nennt er ihn dann nicht Bello oder Rollo oder wie immer Hunde gewöhnlich heißen? Solch scheinbar tiefstaplerischen Bemerkungen vergällen mir jede Knobelfreude. Da kommt noch einiges hinzu. Ich könnte zum Beispiel über die Überschaubarkeit des Sujets lästern. Ein Haus, ein Mann, ein Hund. Über einen gewissen Hang zum Simplen, der sich auch in der Syntax spiegelt. Ich könnte die Bemühungen des Autors geißeln, mithilfe von Shakespeare verweisen und dem Einbau von Versatzstücken seines dramatischen Vokabulars die Dürftigkeit des Textes zu übertünchen und das eher biedere Liebesrache-Selbstzerfleischungsdrama aufzumöbeln. Denn Mr. Winston muss nicht nur über den Verlust des Hundes hinwegkommen, sondern auch den der Frau. Sie ist zwar nicht tot, aber sie hat ihn verlassen. Ich könnte also noch eine ganze Weile mäkeln. Wäre schön. In diesem Fall aber ohne Relevanz. Denn mich interessiert der Hund. Und die Frage, welche Funktion er hat, wofür er steht. Donovan ist nämlich nicht der Einzige, der einen Hund zum Helden erklärt. Im Fall seines Romans Winter in Maine liegt die Antwort auf der Hand. Hunde sind die besseren Menschen. Vielleicht nicht alle Hunde, aber Hobbs. Hobbs und Mr. Winston sind, waren befreundet. Ein Paar, möchte man sagen, auf Augenhöhe. Eine echte Männerfreundschaft. Die kommt ohne viele Worte aus. Mein Freund fehlte mir, trauert Mr. Winston und zieht in den Krieg, den Schrotflintenmörder seines treuen Gefährten zu stellen und zu richten. Leider erschießt er ein paar Unschuldige. Aber der Autor schildert den Tatbestand so, dass Mr. Winsomes Rachefeldzug entschuldbar scheint. Er überhöht den Terrier zum unerschrockenen Gefährten und Allesversteher. Er mystifiziert den Hund zum Heiligen. Sein gewaltsamer Tod rechtfertigt alles. Dieses Moment der Verklärung gibt es auch in dem Roman »Ein feiner Herr und ein armer Hund« von Adrian van Dies. Der Text übersteigt bei weitem die Trivialität des Walddramas Donovans, aber es gibt eine auffällige Parallele. Die Integrität, ja die ethische Hoheit, liegt hier wie dort auf Seiten eines Hundes. Der arme Hund aus den Pariser Einwanderervierteln, der die Welt der Illegalen und Obdachlosen kennt, weist dem feinen Herrn, der bislang eher über die Champs-Élysées flanierte, den rechten Weg. Der feine Herr durchläuft eine Metamorphose zum edlen Herrn. Dank eines Hundes. Was ist hier los? Wird eine neue Generation von Fabeln eingeläutet? Pädagogisch wertvoll, literarisch eher fragwürdig, fast hätte ich gesagt, ein ästhetisches Konzept, das zum Gähnen reizt. Ein Tier übernimmt die soziale Funktion des Wegweisers und Entwicklungshelfers. Der Hund domestiziert den Menschen. Das ist im Übrigen eine Inversion der Konzeption Thomas Manns, die einen unter uns gesagt auch nicht mehr vom Hocker reißt. Seine Schulter begütigend tätschelnd lobt in der Erzählung Herr und Hund, der Herr den Hund, zwar durchaus als aufmerksamen Begleiter, tituliert ihn bisweilen auch wohlwollend als nahen Freund, aber die Hierarchie, bitteschön, ist unantastbar. Der Mann ist der Herr, der Hund der Hund. Bisweilen zwar wildfremd und sonderbar und vielleicht die nicht gelebten Gelüste seines Besitzers ansprechend und gefährlich hervorlockend, doch im Großen und Ganzen von überschaubarem bäuerischem Gemüt. Er ist ein vitaler Jägerbursch und kein Professor. Der Herr erfreut sich am ungebrochenen Lebensdrang seines Hundes Bauscham, froh, dass er nicht die närrischen Anteile eines überzüchteten adligen Tieres hat, wie einst Percy. Darüber hinaus kann er sich stets sicher sein, wer in dem Zweiergespann der geistig Überlegene ist. Jedenfalls tut er so, als sei er sicher. Er wahrt Distanz. Und mit genau dieser Distanz lässt sich ein durchaus subtiles Spiel spielen. Da wird's interessant. Marion Poschmanns Heldin aus der Hundenovelle zum Beispiel kann sich den Auf- und Zudringlichkeiten eines Hundes kaum erwehren. Ein halb verwildeter Hund, er war auf ungewöhnliche, beängstigende Weise schön, bringt die Frau dazu, ihn aufzunehmen. Doch der Verlauf der Geschichte folgt eben nicht dem genannten Erlösungsmuster. Poschmann bedient sich einiger Versatzstücke, schreibt dem Tier gewisse Fähigkeiten zu, vielleicht las er meine Gedanken, mutmaßt die Frau, doch letztlich bleibt sie eine emotionale Streunerin. Da kann der Hund machen, was er will. Und die Frage ist ohnehin, ob er will. Rettung für die Einsame ist jedenfalls nicht in Sicht. Auch nicht für den Hund. Er wird von Frauchen ausgesetzt, kehrt heim und stirbt. Für solch einen drastischen Bruch mit jedem Kuscheltierambiente und anderweitigen Verklärungen gebührt der Autorin Dank. Zumal sich zur psychologischen Pointe auch noch die mythologische Weitung des Themas gesellt. Es ist Sommer. Hundstage sind zu vermelden. Die Tage, an denen es sehr heiß ist und sich der große Hund am Himmel zeigt, der schon immer davon kündete, dass das Reich des Dunklen nah ist, mag es draußen noch so hell sein. Die Strahlen, die er sendet, sind leuchtend und kalt. Er trägt den hellsten Stern des Himmels im Maul, heißt es bei Marion Poschmann. Welch eine triumphierende Geste! Oder doch nur der Augenblick, ehe der Hund zum braven Apportieren ansetzt? Jared Donovan, der Hundeflüsterer, beziehungsweise der Mann, dem der Hund was geflüstert hat, wüsste todsicher eine Antwort. Marion Poschmann nicht. Das ist ihr Plus.